Hallo und herzlich willkommen bei Think Pink, der Business-Podcast für Macherinnen.
Wir freuen uns sehr, dass du uns gefunden hast. In unserem Podcast sprechen wir mit Frauen, die ihren eigenen Weg gehen wollen.
Wir sind Lena
und Franzi,
zwei Unternehmerinnen von der wunderschönen Insel Rügen.
Unser Ziel ist es, dich zu inspirieren, dein eigenes Business zu starten oder zu erweitern.
Euch erwarten immer spannende Themen und Gäste.
Seid dabei und empfiehlt uns weiter.
Hallo zu unserem ersten Podcast von mir und Lena. Wir haben einen ganz besonderen Gast heute bei uns. Sie ist die coolste Unternehmerin der Insel, Anna-Theresa Hick.
Dieses Intro.
Ja. Nee, wir freuen uns ganz doll, dass du uns heute hier besuchst und mit uns einen Podcast zusammen erstellst und freuen uns ganz doll darüber.
Ja. Ja, danke für eure Einladung. Ich bin auch ganz aufgeregt und freue mich. Dass ich auch noch euer erster Gast sein darf, ist natürlich eine Wahnsinnsehre. Vielen herzlichen Dank dafür.
Ja, wir haben lange überlegt, wen wir nehmen und wir sind auf dich gekommen, weil wir dich wirklich total interessant finden. Und dann haben wir gesagt, wir werden Anna mal ansprechen. Und Anna hat wirklich gleich auf kurzem Weg gesagt, Franzi, ich bin dabei. Und ich habe mich total gefreut darüber, oder wir uns alle zusammen, ne?
Ja, aber zu dir, also Fran, du hast mich angesprochen, Franzi, ist gar, also bei dir Nein zu sagen, ist ja auch herzlich schwierig, ne? Könnte man, kann man ja gar nicht. Aber sehr, sehr gerne. Also das war gar keine Frage. Musste ich keine Sekunde überlegen bei der herzlichen, lieben Frage, muss ich ganz ehrlich gestehen.
Dankeschön.
Ja, sehr gerne.
Ja, Anna, auch von mir nochmal vielen Dank für deine Zeit.
Alles gut.
Kurzes Kennenlernen heute gehabt. Einige Berührungspunkte haben wir auf jeden Fall. Mhm. Inselkinder. Ich bin auch in Bergen geboren.
Das haben wir nicht gemeinsam. Ich bin keine Rüganerin.
Nein?
Nein, ich bin keine Rüganerin. Ich bin
zugezogen.
Bin zugezogen, genau. Darf in diesen Kreis des Vertrauens, darf ich leider nicht rein, da bin ich raus. So.
Aber das Stichwort Familienunternehmen.
Ja, das stimmt. Wie wir gerade festgestellt haben,
ja.
Kurz. Aber ich glaube, das musst du wahrscheinlich nochmal erzählen, ausufernd, oder den Punkt bringen.
Ja. Also ich habe vor einem Jahr die Firma von meinem Papa übernommen auf der Insel. Wir führen ein Immobilienbüro im Ostseebad Binz. Und ja, ich glaube, da haben wir einige Berührungspunkte und auch, glaube ich, gemeinsame Herausforderungen, die so ein bisschen näher zu erläutern gilt.
Mhm.
Erzähl doch mal. So, was sind so Herausforderungen, die dich so in einem Familienunternehmen tagtäglich irgendwie beschäftigen?
Naja, Familienunternehmen ist ja jetzt etwas, dass man da mit aufgewachsen ist. Ich glaube, das kennst du, dass man einfach, dass so dieses Geschäft, was die Eltern betreiben, natürlich auch das eigene Leben bestimmt und die eigene Kindheit. Das bedeutet, dass, ja, ich denke natürlich bei jedem Kind im Allgemeinen merkst du, deine Eltern gehen arbeiten und kommen nach Hause, aber die Zeiten sind anders reglementiert. Ich finde, als selbstständiges Familienunternehmen hat man ja immer noch eine andere Verantwortung. Und bei uns zu Hause bin ich eigentlich damit aufgewachsen, dass es in dem Sinne keinen Feierabend gibt. Also zum Beispiel bei uns war einfach Theater, das war 24/7. Wenn was war, war es halt so. Also dann,
ja.
Ich habe es früher die ungeliebte kleine Schwester genannt, weil man konkurriert als Kind ganz stark um die Zeit mit den Eltern, finde ich. Also das ist so, als Kind ist das auch schwieriger zu verstehen, warum die Eltern keine Zeit haben, warum die Eltern Druck haben, warum man das oder jenes machen muss, warum gewisse Dinge nicht gehen. Bei uns war es zum Beispiel klar, in Sommerferien fährt man nicht weg, weil das war natürlich die Hauptarbeitszeit meiner Eltern. Dann benutzt man die restlichen Ferienzeiten für Familie und Freunde, also irgendwie auch wieder soziale Kontakte aufrechtzuerhalten. Je älter man selber wird, desto mehr begreift man das. Also jetzt kann ich das so ein bisschen transportieren. Ich versuche das zum Beispiel meiner Tochter zu erklären, die ist 8. Da merke ich, sie versteht einige Dinge, sie versteht andere Dinge nicht. Aber ich kann mich jetzt selber, also es ist so ein Spiegel, es ist ganz, ganz niedlich eigentlich zu merken, dass man jetzt dasteht und selber diesen Druck hat. Also das einfach
ja, voll. Kann ne? Also man nachvollziehen. Ja.
Ja, also man möchte natürlich, das ist halt eben das, glaube ich, bei einem Familienunternehmen ist natürlich auch, man hat dieses Risiko einfach, man steht dafür gerade. Wir sind ja nun auch privat, wir sind nicht staatlich gefördert. Das ist auch ein ganz anderer finanzieller Druck. Alles, was du tust, hat einfach eine Konsequenz. Klar, in einem, ich sag jetzt mal, standardisierten Beruf, wenn man einfach ein Berufsbild macht, man bemüht sich um einen Job, man wird angestellt, du kannst diesen Beruf, also diesen Job ja jederzeit verlieren, je nachdem, wie du dich benimmst, wie deine Performance ist. Aber man trägt ja auch Personalverantwortung für andere Menschen. Und das ist eine, finde ich, eine extrem große Bürde, die für mich zum Beispiel zu Corona einen großen Punkt hatte, wo ich einfach gemerkt habe, Mensch, ich muss abwägen. Und da geht es ganz oft auch um Entscheidungen, die halt gar nichts persönlich zu tun haben, sondern wirtschaftlich. Es geht immer darum, darüber nachzudenken, was ist für die Firma gut, was ist rein wirtschaftlich gut. Und das ist rein menschlich gesehen stellenweise ein sehr schwieriges Denken. Aber da man ja als Familie im Hauptfokus steht und gucken muss, wie erhalte ich alles? Und ich finde es auch nochmal eine Geschichte, da wir beide jetzt die zweite Generation sind, habe ich zum Beispiel immer den Vergleich. Also ich werde immer verglichen, was ich als extrem anstrengend empfinde, weil ich möchte diesen Vergleich gar nicht, weil ich werde diesen Vergleich zu meinen Eltern, also die Zeit, wann das Unternehmen gegründet worden ist, zu heute ist eine ganz andere. Und meine Eltern sind ganz andere Menschen, als ich es bin. Und die Aufgabe ist eine völlig andere. So. Klar. Und das ist immer ganz interessant, weil heute, finde ich, ist der Erhalt von etwas und auch die Übernahme von Strukturen, die schon gegeben sind, die ja eine andere Person definiert hat mit anderen Werten, die vielleicht meinen ähneln, aber die sich modernisiert haben, relativ schwer. Also da kommen sehr viele Komponenten zusammen. Und finde ich, ist ein Familienbetrieb und der Erhalt heute anstrengend. So, Gründen
ist voll und ganz bei dir.
Ja,
also, schön. So in Strukturen sich erstmal reinzudenken, die schon bestehen und diese vielleicht auch in gewissem Maße aufzubrechen, weil man vielleicht in der heutigen Zeit, wie du es auch schon gesagt hast, Sachen vielleicht anders machen will, moderner machen will, bedarf teilweise mehr Zeit und Kraft, als Sachen von Grund auf teilweise auch neu aufzubauen. Mhm. Also so ist mein Empfinden in der Zeit, die ich jetzt bei Braun Immobilien durchlebt habe. Mhm. Weiß nicht, ob es dir auch immer noch so geht. Wie lange führst du jetzt die Firma?
Also ich bin Ende 2012 bin ich Geschäftsführerin geworden. Also meine Mutter, muss man dazu sagen, ist auch ganz interessant. Meine Mutter ist von Anfang an Inhaberin der Firma und mein Vater ist der Intendant und bei ihr sozusagen nicht angestellt, sondern auch noch Rechnungssteller. Das Witzige ist, dass mit dem Theater tatsächlich alle meinen Vater als primäre, sichtbare Person immer erlebt haben und meine Mutter war immer so im Hintergrund. Ist ja auch etwas, was heute etwas aufbricht. Wir sprechen viel mehr über Female Empowerment, wir sprechen viel mehr über weibliche Geschäftsführer, wir sprechen viel mehr darüber, dass Frauen gründen sollen und so müssen und auch gute Geschäftsführer sind. Es ist, finde ich, aber auch zu merken, dass es viel mehr weibliche Geschäftsübernahmen gibt, also dass es viel mehr Frauen auch nachrücken und Töchter nachrücken. Und ich finde das super, weil das ist organisch, das ist nichts Erzwungenes, das ist nicht, ach, ich übergebe jetzt, ich muss meiner Tochter leider die Firma übergeben, sondern es ist eine Normalität, wie es auch schon ganz viele Generationen vorher jetzt schon hatten, aber es war eher seltener, da gab es immer einen Stammeshalter.
Wurde das von Anfang an so in die Wegschale gelegt, dass du das wusstest, du wirst jetzt Unternehmen übernehmen oder?
Ich habe Ausflüge gemacht. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, jein, ich habe irgendwann mal, also ich habe ja nach dem Abitur, ich war irgendwann mal, haben meine Eltern mich aufs Internat geschickt zu der kleinen ungeliebten Schwester, die halt Aufmerksamkeit brauchte. Jetzt sagen viele, oh, Honey-Nanny-Gefühl, das habe ich am Anfang nicht so empfunden, sondern Internat war erstmal Trennung. Dazu muss man sagen, dass mit den Wegen und der Schule und ich Busfahren auf der Insel ja stellenweise leider schwierig ist und irgendwie das Kind zu beschäftigen, ich weiß heute, das ist schwierig. Und dementsprechend war das damals für meine Eltern eine gute Lösung, mich aufs Internat zu schicken. Bin ich ja danach nach Berlin, habe da studiert, bin heute würde ich sagen, habe einen Master in Kommunikation und Marketingmanagement, hatte vorher Ausflüge ans Theater, ich habe Geschichte mal zwischendrin studiert, habe dann gemerkt, das Leistungssystem ist hier ein ganz anderes. An der TU sollte man definitiv keine Geisteswissenschaft studieren. Und wenn meine Eltern haben immer gefragt, und hast du mal einen Test geschrieben oder eine Arbeit oder mal so einen Semesterabschluss? Und ich so, nee, habe ich nicht. Und die so, was machst du da? Ich so, ich weiß nicht. Irgendwie, ja, da ist der Professor, der ist ganz nett, aber ja, wir lernen da gerade Afrika und die Kolonisation, aha, ja, welche Kurse musst du da machen und was bist du denn dann am Ende? Ja, du, ja, Geschichtswissenschaftlerin halt, ne, ja, und dann kam andere, ja, Lehramt, ich so, Gott, nee, Lehrerin. Und in der Zeit in Berlin, klar, da war gerade Clubszene in, dann waren so die Idee mit einer Freundin zusammen, einen Club für Frauen aufzumachen, also wo es nicht darum geht, also an der Tür einfach das klar ist, es ist ein Safe Space für Frauen, weil wir haben das damals als unglaublich schwierig empfunden, wegzugehen, ohne dass halt irgendwelche dummen Nudeln da rumrennen und irgendwie einen blöd von der Seite anbaggern, sondern wenn man einfach Spaß haben will, gipfelt heute, glaube ich, in Mutti geht tanzen. So, also das ist so die Quintessenz, was ich ganz witzig finde, weil das Thema sozusagen vor 20 Jahren schon aktuell war und jetzt endlich macht man jemals so eine Veranstaltung, auch jetzt für Muttis zwar, aber wir wollten damals irgendwie, hatten wir diesen Wunsch. Und ich hatte ein Praktikum im Club gemacht und habe dann festgestellt, Mensch, mit den ganzen Schutzgelderpressern, die da abends zu kommen und ganzen Kerle, die da vor der Tür stehen im Club, das ist doch eine sehr männlich und dominierte Welt und auch sehr gewalttätig unter Umständen. Dachte, na, ob wir beiden jungen Mäuse da so richtig sind. Ja, ich war an der Castingagentur, ich habe bei einer Schauspielagentur gearbeitet, ich habe geguckt, Werbeagentur, Eventagentur, das hat alles sehr viel Spaß gemacht, aber tatsächlich hat es mich jeden Sommer immer wieder ins Theater gezogen und die Diversität an Themen, die wir halt eben auch haben, das macht mir unglaublich viel Spaß. Und mir hat eine Professorin an der Uni gesagt, Anna, du wirst immer ein Thema haben mit Frauen, du wirst immer Probleme mit Frauen haben und du musst was machen, wo du ein Teamlead hast. So. Und das verstehe ich heute und kann das anders einkategorisieren. Damals hat man sich da tierisch was drauf eingebildet und hat gedacht so, aber
das muss ich nochmal nachfragen, wie meinte sie das ein Problem mit Frauen, weil du den Stellenwert an sich hast als Frau?
Nee, gar nicht wegen, das war ja von Frau zu Frau, sondern einfach, ich glaube, und das wird sich, glaube ich, in unserem Gespräch, als ich die Fragen vorher gelesen habe, schon mal ein bisschen nochmal rauskristallisieren vielleicht. Ich bin nicht die klassische Frau, sagen mir auch ganz viele Männer. Damit, das kann man als Kritik sehen oder als, ich weiß aber auch nicht, was eine klassische Frau ist. Also das müsste man alles mal so definieren oder mal irgendwie für sich feststellen. Ich habe aber gemerkt, ich trigger viele Frauen durch meine Physiognomie. Also da ich bin einfach die Dunkle mit der dunklen Stimme, ich habe die dunklen Haare. Früher war ich auch noch ein bisschen kräftiger, jetzt bin ich ein bisschen schlanker. Aber ich habe da so eine andere Ruhe. Ich bin halt nie, ich hatte nie so eine beste Freundin oder war so das Girls Girl. Ich hatte da nicht so die Girls-Clique, Sex in the City-like, so. Das war ich nie. Und an der Uni hat man schon ganz doll so gemerkt, dass ich da nicht so, also ich passe irgendwie nicht. Also nicht, dass ich jetzt anecke, das stört mich nicht, aber ich merke halt, ich bin jetzt nicht so der Popularity-Bolzen. Ne? Also das ist so irgendwie, es ist dann aber in solchen Organisationsstrukturen oder wenn es um, ja, wie schaffen wir eine Struktur, wer präsentiert das, welche Aufgabenverteilung, das landete immer ein bisschen organisch bei mir. So, das war jetzt nie gewollt, ich habe mich da nicht in den Vordergrund gedrängt und habe die Ellbogen rausgezogen und irgendjemanden da weggeboxt, sondern das ist entstanden. Und das ist eigentlich auch im Beruf immer so entstanden, dass man da eher so die verlässliche oder organisatorische war, dass ich gesagt habe, komm, ich mache, ist alles gut. Und das hat mir auch immer Spaß gemacht und ist mir auch gut zugefallen. Und das ist das, was so die Professorin gesehen hat, dass das natürlich andere gerne wollen würden und darum kämpfen und sich abackern und es dann auf natürlichem Wege dann doch irgendwie bei mir gelandet ist. Und da gab es natürlich Auseinandersetzungen, warum die denn schon wieder? Und ich denke, das ist halt, das war ja nie, ich saß dann immer da und sag, du, wenn du es machen möchtest, mach's gerne, ist gar kein Thema. Und da habe ich mich halt zurückgehalten. Ich bin auch nicht jetzt eine, die mobben würde oder irgendwie Frauen negativ gar nicht. Also ich neide auch niemandem irgendwas. Ich freue mich eher über die Erfolge, die andere Personen haben und finde es großartig. Ich mag das Einzige, wo ich wütend werde, wenn es so eine Diffamierung, also wenn mich in die Ecke drängt, also zu etwas zwingen möchte oder dann halt irgendwie diffamiert. Da bin ich halt, wenn irgendwie ungerechterweise etwas passiert, da werde ich dann bissig. Und das ist so der einzige Punkt. Ansonsten bin ich eine sehr ruhige Person, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber ich glaube halt, das hat meine Professorin gesehen und für sich so festgestellt, dass das halt eben, es gibt halt so ein Reibepunktpotenzial zwischen anderen Frauen und mir. Und das war mir damals aber noch nicht so bewusst. Heute kann ich das sehen. Und das ist natürlich auch so meine Rolle, die ich habe. Man muss sich schon distanzieren und irgendwie rausgehen. Und man hat natürlich nicht in der Position, die ich habe, bin ich nicht die populärste. Und das muss man auch aushalten können. Also das ist natürlich, Chef sein ist nicht everybody's darling. Da macht man natürlich auch Dinge, die unangenehm sind. Und man kann nicht immer mit jedem lieb Kind sein. Und das ist etwas, was ich auch lernen musste, weil ich bin harmoniebedürftig und merke halt, das geht stellenweise halt nicht. Also man muss schon über seinen Schatten springen und auch mal sagen, du, deine Laune, ganz ehrlich, macht mir hier das Büro kaputt, das geht so nicht. So, also wenn du schlechte Laune hast, bitte zu Hause, nicht hier. So.
Ich habe halt immer in meiner Kita-Leitungsposition sozusagen mit meinem Team im Kindergarten immer zu meinen Kollegen gesagt. Und dann habe ich immer gesagt, ihr könnt gerne draußen darüber lästern oder über mich lästern, aber bitte nicht hier drin, damit ich es merke, weil ich halt auch ein Harmoniemensch bin. Und wenn man merkt, ne, man ist so immer der Fokus und das ist man ja in einer Führungsposition, wenn man halt einfach auch Anweisungen gibt, die dann einfach manchmal nicht so schön sind oder die sie halt einfach nicht möchten oder einfach auch reglementieren. Genau, das habe ich halt immer so als Tipp gegeben zu den Kollegen und habe gesagt, ihr könnt gerne lästern, aber draußen, dass ich es einfach nicht mitbekomme.
Ja, obwohl ich das mit dem Lästern, ich habe ja auch so eine andere Definition von Lästern. Ich sage immer, analysieren und feststellen ist in Ordnung. Mhm. Also wenn man etwas nicht versteht, dann kann man gerne losgehen und sich jemanden suchen, darüber zu sprechen. Ich glaube, das ist ein urmenschliches Bedürfnis, dass man sich austauscht. Sagt, guck mal, die hat das und das gemacht. Warum hat sie das gemacht? Was fange ich damit an? Oder das fand ich blöd. Solange es halt nicht in irgendeine Situation geht, dass man sagt, die dumme Kuh oder irgendwie betitelt oder sowas. Also ich finde, da ist immer so, lästern, das ist für mich so das Letztere, wenn man dann betitelt und jemanden wirklich irgendwie runtermacht und irgendwelche Dinge sagt, die einfach damit nichts zu tun haben, dass man mal emotional auch aufgebracht ist. Das gehört für mich auch zu analysieren und feststellen. Da würde ich mir dann halt immer gerne wünschen, dass jemand kommt und das direkt mit mir klärt. Finde den Weg gut, aber den Freibrief würde ich vielleicht gar nicht geben und sagen, lässt da draußen gerne über mich. Da würde ich immer sagen, nee, dann kommt zu mir und redet mit mir darüber, weil ihr habt offensichtlich ein Thema. Also wenn ihr ein Thema habt, dann kommt. Wenn ich heute mal blöd war, ich bin die Erste, die zugibt und sagt, ja, ich habe halt schlechte Laune. Also das ist so, da komme ich auch rein und sage, heute ist gut oder sorry, ich kann gerade nicht anders. Oder wenn ich merke, ich bin drüber gegangen, finde ich es unglaublich wichtig für mich selber und auch in meiner Position sagen zu können, sorry, ich war drüber oder meine Stimme ist hochgegangen, das wollte ich gerade so nicht, aber es regt mich auf, hat mit dir persönlich nichts zu tun, mich regt die Situation auf. Und das ist so der Versuch. Mhm. So, das versteht der eine mehr, der andere weniger. Ich merke, so jüngere Generationen verstehen das. Bei der älteren Generation muss man manchmal aufpassen, aber weil die schlucken ja viel runter und gehen auch und würden nichts sagen. Und die sind dann eher verwundert, wenn man hingeht und sagt, du, hör zu, habe ich so nicht gemeint. Nö, ist doch alles gut. Nee, war es nicht. Also, dass man es auch benennt dann trotzdem. Und ich glaube, das ist so der Weg, den ich eingeschlagen habe vor längerer Zeit und der ist auch, glaube ich, ganz gut.
Also einfach so ehrliche Kommunikation, ne? Dass man einfach auf Augenhöhe trotzdem Sachen einfach auch besprechen kann.
Und viel miteinander sprechen. Ja. Das einfach wirklich auch aussprechen. Also das finde ich super wichtig, auch mit seinen Mitarbeitern. Ne? Also, dass man wirklich das Gespräch sucht und nicht Sachen irgendwie so hinten runterfallen lässt. Ne? Weil nur so kann man irgendwie ein cooles Miteinander schaffen und auch als Team agieren. Also
du bist nichts ohne dein Team.
Nein.
Das ist halt einfach eine der Hauptprämissen. Das finde ich relativ schwierig. Du kannst die Galionsfigur vorne sein, aber am Ende präsentiert man sein Unternehmen, aber das Team muss spüren, dass du das Team wertschätzt und dass dir bewusst ist, dass du ohne die Arbeitskraft der anderen nicht da wärst, wo du heute bist. So. Absolut, also das sind einfach, es ist völlig, völlig, völlig utopisch zu glauben, dass es halt irgendwie alleine, dass man alleine alles kann. Kann man nicht. Punkt. Also das ist halt eben einfach nur, es geht nur mit guten Leuten, denen man halt eben aber auch vertrauen kann. Und da ist eben die Kommunikation, wie ihr schon gesagt habt, total ausschlaggebend. Und je ehrlicher das auch erfolgen kann, es ist ja auch ein sicherer Hafen. Wir verbringen ja die meiste Zeit im Unternehmen, muss man absolut ja auch mal ganz ehrlich sagen. Es ist ja stellenweise mehr als mit der eigenen Familie. Und das ist für mich auch Familie. Das ist so die Unternehmensfamilie. So, das ist.
Aber das ist so umso schöner, wenn man das so sagen kann, auch finde ich, oder?
Absolut, absolut. Ist ein Geschenk. Glaube ich auch nicht, dass ich das als Corporate Maus irgendwo in der Agentur so hätte. Ich glaube, da hat man so seine Abteilung, mit der man sich zusammenrotten würde. Das ist jetzt so meine Arbeitserfahrung. Obwohl sich das ja auch aufbricht, aber das ist natürlich nochmal ein anderer Wechsel. Ich glaube, das ist nochmal so eine andere Zeit. Da haben wir ja so ein bisschen die Zeitkapsel, ich sag jetzt mal, dörflicher, ländlicher zu sein. Ich glaube, in den Großstädten ist das mehr Karriere-driven, dass man da mehr rausgeht und guckt und da die Arme auch doller rausholt und dass jeder seinen Wert auch irgendwie taxiert oder es auch untereinander vielleicht mehr Konkurrenz gibt. Hier sind ja noch die Werte Loyalität und Treue und eben das Miteinander und der Austausch wichtig. Also das ist mein Eindruck, dass in der Stadt halt viele dann auch sagen so, ach nee, ich fühle mich nicht gewertschätzt, ich gehe. Und wenn man dann fragt und sagt, Mensch, hast du es denn auch eingefordert, hast du kommuniziert? Da kommt dann ganz oft so ein, nee, ich muss gesehen werden. Wo man dann ab einer gewissen Unternehmensgröße denkt so, naja, selbst bei mir muss ich gestehen, dass ich bin ja nicht überall und immer irgendwo. Und ich bin dankbar, wenn auch mal einer sagt, hey, kommst du mal gucken? Weil bei mir ist auch so, dass ich das Gefühl habe, wenn ich da jetzt in jeder Ecke immer wieder auftauchen würde, kriegen die Jungs eher einen Herzinfarkt. Was macht die denn schon wieder hier? So, weißt du? Also, ja, und man will ja auch nicht kontrollieren, weil man ist ja als Chef auch immer gleich, man ist ja positiv und negativ besetzt. Auf der einen Seite soll man wertschätzen, auf der anderen Seite könnte man das Gefühl verbreiten, zu kontrollieren, dass wieder negativ ist. Das ist echt eine Balance, genau, die man irgendwie schaffen muss. Genau, und man kann ja auch nicht immer wie die kleine Grinsekatze um die Ecke kommen und immer nur sagen, hallo. So, das ist ja dann auch irgendwie immer flötend, nimmt dich ja auch keiner ernst. Also es ist wirklich dahingehend, muss man immer taxieren.
Ja, du hast vorhin gesagt, du warst in Berlin und wir sind so ein bisschen in unserer dörflichen Kapsel hier. Mhm. Wie war der Schritt für dich zurück aus Berlin?
Herrlich,
aufs Land.
Herrlich, herrlich, herrlich. Das Einzige, was ich vermisse, sind Restaurants. Also die Diversität der Küche.
Bin ich bei dir.
Und
Kaffee in der Nacht.
Ja, oder einfach mal, es hat sich ja jetzt in den letzten Jahren, es ist ja wirklich seit 2012, also das ist jetzt 13 Jahre, bin ich ja nun wirklich am Stück hier. Aber das ist tatsächlich etwas, am Anfang indisches Essen oder mal zum Thailänder zu gehen oder so eine Ramensuppe oder einfach Sushi war ja am Anfang
Sushi
auch
der erste.
Ja, Sushi gab es gar nicht. So,
Sushi. So ist das Mensch. Ja, mit Steffen auch so, was ist Sushi?
Ja, was ist Sushi? Und dann sitzt man da und denkt so, oh Gott, ich habe so einen Hunger. Ne? Also wenn man so ein Craving, so einen Appetit hat und denkt so, oh, das könnte ich jetzt. Oder einfach total normal war zu sagen, Mensch, Franzbrötchen jetzt, ja, dank leerer Bäckereien kommen ja manche Trends jetzt auch hierher. Aber wo man merkt so, Mensch, da es fehlen so kulinarisch manchmal Sachen oder die Weggehmöglichkeiten, finde ich, fehlen. Also dass man mal, oder einfach in eine Bar. Ja, ich finde es irgendwie komisch, dann zu sagen, heute Abend gehen wir in die Hotelbar. Da kommen wir irgendwie komisch bei vor, obwohl das eine Möglichkeit wäre. Aber ja, ist natürlich, dafür sieht man den Sternenhimmel. Du hast keine, die Verdreckung ist eine andere. Und es ist natürlich irgendwie, ja, ich muss gestehen, viele sagen, oh, ist so einsam auf dem Land. Ja, war es in der Stadt auch. Also wenn ich da den Hausflur runtergegangen bin, ich kannte meine Nachbarn nicht. So, man hat dann irgendwie mal irgendwo festgestellt, oder dann hat er gewechselt, man saß sich dann mal an den Mülltonnen oder irgendeiner hat sich beschwert, dass man zu laut war. Aber dass man jetzt irgendwie, nur weil man in der Stadt ist, weniger allein ist, ich glaube, ich war noch nie so einsam in der Stadt. Und wenn man rausguckt und dann alle Lichter sieht und die Häuserfronten, denkt man so, Wahnsinn, hinter jedem Fenster ist gefühlt ein Mensch. Und man fühlt sich, als wenn man ganz doll alleine und guckt in den Himmel und kann die Sterne nicht sehen. Also es ist, also da war ich schon dankbar, irgendwie zu sagen, hierher. Und auch, es war ja auch, es hatte ja einen Grund. Und es war auch schön zu wissen, wofür. Also so einen Lebensmittelpunkt verlagert. Früher dachte ich, hey, ich werde irgendwann mal so eine coole Berlin-Mitte-Mutter und sitze dann bei einem Latte Macchiato, schiebe ich meinen Kinderwagen durch die kleinen Seitengassen und gehe ein bisschen shoppen und habe meinen To-Go-Becher dabei. Und heute denke ich so, oh Gott, in den ganzen Autos, in den Abgasen. Nein, danke.
Ja. So. Und den To-Go-Becher hast du trotzdem dabei?
Den To-Go-Becher habe ich trotzdem dabei, ja. Ich bin auch so ein Opfer. So. Und heute ist das ja alles Recap. Ne? Wir machen jetzt mal ein bisschen Nachhaltigkeitswerbung. Damals war das ja alles noch so neu. Ne? So, wenn man sich so, ist ja sowieso interessant, wie man sich irgendwie mit 18, 19 sieht und dann irgendwie, je älter man wird, feststellt, ja, der Körper wird älter, man wird reifer, aber eigentlich verändert man sich jetzt nicht großartig. Ich dachte damals mit 18, natürlich habe ich mit 30 Haus, Mann, Kind, läuft. Ja, und dann war es halt alles anders. Das muss man auch mal dazu sagen.
Oh. Ja, aber das kann ich auch genau auch so unterstützen. Ne? Also ich komme ja auch sozusagen gebürtige Berlinerin, ne? Bin ja in Berlin groß geworden.
Stimmt.
Genau. Mir war halt auch irgendwie trotzdem schnell klar, dass Berlin halt nicht mein Mittelpunkt wird, meines Lebens. Ne? Dass ich dann irgendwie nochmal ins Ländliche möchte. Und das war ja auch so. Also ich bin ja auch, bevor ich hier auf die Insel gekommen bin, habe ich ja auch schon im Wald sozusagen in Wandlitz gewohnt, 4 Jahre. Und cool, konnte mich schon sozusagen ein bisschen vortasten. Wusste ja auch nicht, dass ich wegen der Liebe auf die Insel gehe. Das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Leben. Was für mich manchmal ein bisschen so als Schwierigkeit sehe, ist so diese Anonymität, ne? Dass du überall nicht, also du bist ja überall, wo du bist, dadurch, dass die Insel ja irgendwie sehr, also jeder mit jedem sich irgendwie kennt und überall, wo man auftaucht, weiß dann irgendwie jeder schon so, oh Gott, ja, oder nicht oh Gott, sondern das ist die und die. Und das finde ich halt manchmal für mich ein bisschen schwierig, weil das war in Berlin halt überhaupt nicht so, ne? Du bist irgendwo hingegangen und warst irgendwie auch anonym einfach unterwegs und konntest halt genauso sein, wie du bist.
Ja, du meinst, du kannst mit dem Jogger rausgehen und keiner hat dich verurteilt. Ja, natürlich. Aber das ist halt, ist das nicht witzig? Also das ist tatsächlich etwas, ja, das finde ich Berlin immer noch klasse. Und hast du schon recht, wenn man rumläuft, ist aber auch bei uns wieder andersrum, finde ich. Dafür wird auch ganz viel getratscht und erzählt, was auch stellenweise gar nicht stimmt, weil es verbreitet sich. Das ist so ein bisschen wie stille Post. Es wird immer schrecklicher.
Ja.
Und ich denke manchmal so, ach, wäre doch mal eine schöne Nachrichten, wäre doch schön. Also mal so positive, weißt du, so positives Weitergetratsche so ein bisschen. Aber es ist ja meistens so, oh, hast du gehört? So, und man sitzt dann da und denkt, oder was war neulich? Ja, du hast uns im Kaufland gar nicht gesehen. Und ich sitze so nah und denke so, naja, wo, Kaufland? Ja, wir standen da hinten, dritte Reihe, tralala. Und ich so, du, ich hab, sorry. Also, die grüßt noch nicht mal mehr. Und da bin ich auch so voll im Film. Also von daher gebe ich dir recht, da ist natürlich Berlin ist so schön, man kann tun lassen, es interessiert eigentlich auch niemanden. Man kann ein bisschen, und natürlich.
Also das ist der einzige Punkt, den ich so ein bisschen vermisse, aber sonst überhaupt nichts, ne? Weil man halt wirklich so diese Anonymität sozusagen einfach anders genießt.
Aber du kommst natürlich auch rein, dich sieht man.
Ja, aber genau.
Mit deinem mondänen Schick, du bist schon reingekommen, bist aufgefallen. Alle waren so, wer ist die Biene denn? So, das war schon, ne? Da hast du Aufmerksamkeit erregt. Ja. Tust du ja immer noch.
Genau, und das ist ja auch auf der Insel so, ne? So gerade so als Berlinerin, also ich bin ja schon doch so ein bisschen flippige Art und immer modern angezogen und dann ist schon so, wer ist sie denn, ne?
Ja, du fällst auf.
Ja, das stimmt
schon. Aber ist doch gut.
Und es war halt in Berlin nicht so, ne? Da bin ich halt auf die Straße gegangen und da war das halt ein
bisschen anders.
Aber ich muss trotzdem sagen, dass ich nach den 7 Jahren jetzt auch öfter schon zu hören bekommen habe, dass sie das total schön finden, dass ich mir irgendwie trotzdem selber treu geblieben bin, ne? Und mich nicht irgendwie angepasst habe, sondern einfach
dein Stiefel machst.
Richtig, genau.
Ja, wäre ja auch schade.
Ja, nochmal dahingehend, würdest du für deine eigene Kernfamilie jetzt, wenn du selber so wieder, also wenn du dich zurückblickst auf dein eigenes Business, wie du jetzt so da drin steckst, würdest du für deine eigene Familie das irgendwie, für deine eigene kleine Kernfamilie anders fokussieren, was anderes machen? Oder würdest du sagen, den Weg, den du selber gegangen bist, soll sie genau oder soll genauso gegangen werden?
Nee, ist die Frage, wie. Für meine Tochter jetzt.
Ja.
Ja, naja, also ich glaube, bei mein ganzes, die Basis ist ja eine andere. Also mein Mann ist ja nicht aus Deutschland, sondern er ist ja Ungarer und wir haben uns im Theater kennengelernt. Da war auch ganz viel Unken, ob das hält und ob das ehrlich ist und so weiter. Aber ich dann immer denke, oh Gott, mit mir zusammen zu sein, ist nicht gerade easy. Das ist, da muss man sich schon lieben. Und unsere Tochter, ja, die wird anders mit dem Theater groß, weil sie das wirklich jetzt seit Baby hat. Und das war bei mir ein bisschen anders, ein bisschen später. Und natürlich hat sie jetzt nicht den Umzug. Aber mein Wunsch wäre natürlich, dass sie das tut, was sie glücklich macht. Und klar, insgeheim schwimmt da mit, dass sie vielleicht das Theater ganz toll findet irgendwann mal. Oder vor allem, das setzt ja voraus, dass wir das so gut weitermachen. Oder ich da als, sag ich jetzt mal, Schlachtross vorneweg das so gut mache mit unserem Team, dass es weiterleben kann. Und selbst wenn man es gut macht, müssen ja trotzdem Leute kommen. Und das, was man tut, muss den Leuten weitergefallen, dass es weiterlebt. Und falls es weiterleben könnte, würde mich das natürlich freuen, aber ich möchte sie nicht zwingen, das zu machen. Weil ich glaube, dass nur jemand, der wirklich ehrlich glücklich ist in dem, was er tut, ein erfülltes Leben haben kann. Und nur weil das meine Erfüllung ist und ich mich da zu Hause fühle, heißt das nicht, dass es das für sie ist. Und sie wächst damit auf und ich glaube, das ist schon eine Prägung, wo sie vielleicht eher die Problematik haben wird, dass sie sich, wenn sie sich dagegen entscheidet, tatsächlich eine richtig, richtig schwere Entscheidung ist. Bei mir war es zuzugeben, das ist mein Sehnsuchtsort und vielleicht bin ich auch einfach zu doof, um irgendwas anderes zu machen. Also muss man auch mal ganz ehrlich irgendwie sagen, so, weil dieses, man kann ganz viel lernen, man kann ganz viel machen, aber dieses, die Diversität, die ich halt ausleben darf, die ist halt eben großartig. Also es ist nicht nur Marketing, ne? Also es ist nicht nur das eine, sondern ich kann mich auch künstlerisch betätigen. Ich kann mit Leuten, die viel besser künstlerisch sind, austauschen. Und ich kann mit so vielen verschiedenen Menschen, Charakteren zusammen sein und arbeiten und die kennenlernen und habe einen Austausch. Das finde ich unheimlich befruchtend und bereichernd. Und ja, entweder wird sie das auch so toll finden, aber wenn sie eine ganz kleine introvertierte Maus ist, der das alles zu viel ist und sie sagt, nee, das möchte ich eigentlich gar nicht, das kann ich nicht, ich möchte mit Menschen so nicht, ich kann mit Menschen so nicht umgehen, weil zum Beispiel mein Mann sagt, oh, Menschen, total gut, gib mir meine Aufgabe und mein kleiner Kreis, aber und das ist zum Beispiel auch etwas, ich bin in meinem Kreis sehr extrovertiert, aber dann doch nach außen hin bin ich doch sehr schüchtern und introvertiert.
Kenne ich absolut.
Das ist so Wohlfühlzone, so ja. beim Job, aber wenn man rausgeht und erstmal sagt, hi, das ist ja auch Frauennetzwerk, da sitzt man dann da und sagt, ich traue mich gar nicht zu einem offenen Stammtisch, will ich gar nicht auf die Idee kommen, irgendwo hinzugehen und zu sagen, ich connecte mich jetzt. Also dieses Bedürfnis, da würde ich immer denken, oh Gott, wie sehe ich aus, was mache ich, was erzähle ich da, wen treffe ich da, wie verhalte ich mich da? Was erzähle ich, ja, was sage ich da? So, ja, aber das ist tatsächlich irgendwie, fällt mir schwer. Also das ist dann so, das ist dann dieser Familienbetrieb und dieses Theater ist auch so der eigene Tanzbereich, ist auch so ein Wohlfühlbereich und da weiß ich, selbst wenn ich heute jetzt mal ungeschminkt reinkommen würde oder mir geht's nicht gut, da würde keiner sagen, oh Gott. So, also denken sie vielleicht rein, denken so, das sah so wirklich nicht ganz gut aus, so, aber es ist eher ein sich auch umeinander kümmern. Mhm. Und nach draußen weiß ich nicht, ob ich dann, wenn ich das hätte, ob ich dann rausgehen würde. Ne? Mhm. Und ja, Charlie soll irgendwann mal selber entscheiden. Und natürlich, wenn sie es machen möchte, wer würde ich das klar schön finden. So, also dann würde ich nur wahrscheinlich sagen, Mensch, kümmere dich, dass es vielleicht weitergeht oder finde jemanden. Es gibt ja heute auch Modelle, wo man Geschäftsführer einstellt und man bleibt dann Inhaber. Aber das ist ja immer die Frage, ob es dann so weiterläuft, weil es ist ja ein anderes Herzblut dann. Mhm. Ne?
So. Das ist eigentlich auch ein ganz schöner Übergang. Genau, hättest du für uns beide zum Beispiel nochmal einen Tipp, weil du ja einfach schon auch lange im Business drinnen bist, wo du sagst, wir gerade als neue Gründer auch, wo man präsent ein Auge drauf werfen sollte oder was man, also ich glaube, es gibt keinen richtigen Weg, ne? Das wird es nicht geben, aber einfach nochmal einen Tipp, wo du sagen könntest, das legt euch ans Herz. Also ich sage immer, was man aus Herz macht, das macht man richtig. So ist immer so mein.
Ja. Und das macht man auch gut, finde ich. Also man muss schon mit Herzblut eben auch bei der Sache dabei sein, die man macht. Weil dann läuft es automatisch auch viel einfacher und viele Sachen fallen eben auch anders zu, wenn man es wirklich gerne macht und aus Leidenschaft, finde ich.
Ne? Nee, wenn du halt Herzblut hast, wenn du das wirklich, wirklich gerne machst, ich glaube, das erste ist, also auch so ein abgedroschener Spruch, aber ich glaube, die Dinge, die man einfach so gerne tut und wenn dir dein Business wirklich Spaß macht, dann ist es für einen selber nicht so wirklich Arbeit, dann ist es Passion, Leidenschaft, Herzblut und dann ist man halt auch gewillt, diesen Extraschritt zu machen. Und ich glaube, das würde man halt eben in einem Job, wenn du bezahlt wirst von A nach Z sitzt du und dann sagst du, oh ja, mache ich das? Ich mache es ja für jemanden. Irgendwann mal kommt diese Erkenntnis, ich mache immer alles für jemanden. In dem Fall machst du es ja für dich selbst. Und ja, wenn man es von Herzen tut, machst du es gerne, es ist richtig. Ich glaube, man darf mutiger sein, Fehler auch zu machen, weil in dem Sinne sind es Erfahrungswerte, die man sammelt. Man weiß ja vorher nicht, dass es ein Fehler ist. Und wenn man alles aus einer tiefen Überzeugung macht, immer in der Hoffnung, dass es gut geht, dann war es auch kein Fehler. Dann kann man nur sagen, entweder war ich vor der Zeit, es war nicht die richtige Entscheidung oder es hat nicht gepasst. Ich glaube, man muss manchmal nur überlegen, ist das jetzt eine eigene persönliche Präferenz? Also ist das jetzt nur mein Geschmack? Finde ich das gut oder könnte das auch? Also ich glaube, man muss manchmal einfach nur abwägen, wenn es jetzt eine große, auch finanzielle Entscheidung ist. Und wie nachhaltig ist die? Aber ich glaube, das macht eigentlich automatisch jeder. Aber man darf mutig sein und auch ein Selbstvertrauen haben sein. Wenn ich das gut finde, finde ich bestimmt auch noch 5 andere, die das gut finden. Aber ich überprüfe das manchmal und sitze dann da und sage, kriege ich andere davon überzeugt oder begeistern die sich dafür? Und das merke ich manchmal im Unternehmen auch, dass ich über Ideen spreche und gucke, wie das Feedback mit den anderen Kollegen ist. Einfach um zu sehen, gehen die da auch mit? Weil ich finde es unglaublich anstrengend, bei so Schritten im Unternehmen, wenn ich dann sagen würde, das ist die Richtung, das ist die Marschrichtung, wenn dann alle das in Frage stellen. Und auch noch nicht mal, sie müssen es noch nicht mal aktiv tun, sondern sie sperren sich innerlich einfach, weil sie nicht daran glauben. Und ich finde es schöner, wenn eigentlich, sag ich jetzt mal so, wenn 80% an Bord sind, 20, es gibt ja immer eine Ausfallrate. So, ja, manchen ist es völlig egal, in welche Richtung das Schiff geht, die machen ihren Job. Und dann gibt es welche, die es machen halt auch mit Herzblut, weil sie daran glauben, weil sie doch die Firma mögen. Genau, pass auf.
Ja. Aber es macht doch auch umso mehr Spaß, wenn du alle mit im Boot hast und wenn du dann mit denen irgendwie an einem Strang ziehst. Ne?
Also das wirst du nie erreichen. Ja, da kennt die, das ist halt etwas, da habe ich ganz lange gearbeitet, das wirst du nie erreichen, du wirst nie alle in einem Boot haben. Du kannst sagen, okay, nimm dem Rettungsboot Platz,
dann sollst du machen. Aber nicht
so, ja, komm bitte mit auf große Fahrt, ja, ja. Das machen die meisten auch, aber dann sagen viele, nee, ich glaube nicht dran. Ist so, ja, aber kommst du mit? Ja, natürlich gehe ich deinen Weg, aber ich glaube nicht dran. Das ist so, okay, aber dann nimm im Rettungsboot Platz und bist du die erste Person, die sich abseilen kann. Ja, so, also so, und dann Motto, da ist der Exit. Also ich glaube, das ist sowieso so eine Sache, dass es immer, manche finden mich bekloppt. Also ich glaube einfach, oder manche denken, ich bin da vielleicht auch ein bisschen gespinnert. Aber die Sache ist halt tatsächlich, 100% wirst du nie überzeugt kriegen. Wenn du aber selber natürlich mit Herzblut dabei bist, dann sind wir wieder beim Extrameter. Ich glaube natürlich, es ist ein Motivator und alles, was man aus Herzen und wirklich auch ehrlich macht, das wird seinen Weg finden. Und dann darf man auch mal daneben liegen. So, dann kann dann Kalle kommen und sagen, habe ich dir doch gesagt. Dann kannst du sagen, ja, du saßt ja schon im Rettungsboot. Ich weiß, hätte ich auf dich gehört, ist in Ordnung. Und dann kann man seinen Fehler auch zugeben. Ich glaube, das ist das Nächste.
Ja.
Dass man halt immer so miteinander, ne? Das ist halt, es menschelt halt. Also ich glaube, es gibt halt kein Playbook. So diese abgedroschenen Sachen oder auch diese Werbevideos, ich glaube, als Unternehmer wird euch das ja auch irgendwie begegnet sein, dass man jetzt irgendwelche tollen Coaches kriegt. Ich meine dann, also wie viele mich anschreiben.
Bei Instagram natürlich, ne?
Ja, aber auch zum Beispiel bei, wer ist das, LinkedIn oder LinkedIn oder keine Ahnung, ich spreche das immer nicht richtig aus. Sorry, wie viele Coaches mich da anschreiben oder Unternehmensberater und sagen, ich bringe ihr Business auf eine neue Skala. Ich mache ihren Körper schön und dann aber der andere dann eben wieder dein Business. Beim Körper sitze ich immer und sage, nein, danke, freue ich nicht, dann gehe ich hier ins Sportstudio und mache das selber. Und beim Business sitze ich halt immer da und denke, du kannst mir doch meinen Job gar nicht erklären. Also du kommst von irgendwo her, dann soll ich dir sagen, was ich mache und dann wirst du mich beraten, wie ich es besser mache. Aber ich kenne ja die Menschen und ich kenne mein Business und ich kenne auch ein bisschen meine Zielgruppe. Und natürlich muss man immer gucken, dass man am Puls der Zeit bleibt, weil die Zielgruppe ändert sich ja auch und passt sich an. Bei Franziska würde ich sagen, gestorben wird immer, aber natürlich der da vorne steht, das ist ja altersmäßig und das ist wie früher. Warum macht Franziska ihr Business? Ja, na klar, also auch bei dir, glaube ich, bei Immobilien. Früher hat man gesagt, das ist das Haus, gucken Sie mal, Zentralheizung, total schick, Kamin, Mensch, Eiche rustikal, richtig geile Nummer. Heute sitzen die Leute da und sagen, nee, Glasfront. So, also du hast ja auch die verschiedenen Zielgruppen, genau, zu sitzen. Und bei mir ist dann die Sache wie bei euch, man muss ja denjenigen abholen und mitnehmen auf die Reise. Und ich glaube, dass es ganz gut ist, wenn man weiß, wer da vorne steht vor einem und nicht Schema F macht und dann einfach sagt, ja, irgendeinem werde ich schon verkaufen. Nee, eigentlich musst du ja an jeden ran. Welches Business hast du? Ja, ich kann potenziell ganz viele abholen, aber wie hole ich die ab? Und ich merke ganz oft, dass man dann denkt, ja, es gibt nur den einen. Also wenn wir jetzt Rügen nehmen würden, es gibt ja nicht nur den Hotelbesucher, es gibt ja auch den Camper, den Wohnmobilfahrer, es gibt den Individualtouristen, den Tagestouristen, es gibt den Senior, der mit einem Busreiseunternehmen kommt und es gibt die Familien. Also, und ich glaube, das ist für viele Unternehmen irgendwie möglich, dass man sagt, okay, das ist meine Kernkompetenz oder meine Nischengeschichte. Und was wir drei jetzt machen, ist ja relativ breit gefächert, also haben wir ein breites Publikum und da muss man immer aufpassen, dass man immer mal wieder auch den Fokus auf andere Zielgruppen richtet und mal guckt, wem könnte es noch interessieren, wie spreche ich den an, wie gucke ich da, wie fühlt sich das für jemanden. Zum Beispiel bei Franziska fand ich jetzt ganz lustig, weil ich das meiner Mutter so gesagt habe, schau mal, und sagt sie, was macht sie denn, das sieht anders aus. Ich sage, ja, das ist ein Bestattungsunternehmen. Ach, wirklich? Ja, das klingt ja auch nett. Ich sage, ja, Oase der Ruhe, so. Ja, das ist ja auch mal nett. Das nicht immer nur heißt Beerdigungsinstitut. Das klingt ja auch schon gleich wieder so, ne? Und dass man es einfach anders angeht. Da habe ich mich gefreut, dass meine Mutter in ihrem Alter dafür offen ist und es schön findet, also positiv konnotiert ist. Weil eigentlich die anderen sagen, ja, kennen wir, das ist Karl-Heinz. Karl-Heinz sitzt da in der Straße X. Wenn es dann so weit ist, dann geh da bitte mal hin. So, da habe ich mir das schon aufgeschrieben. So, und das ist ja natürlich schön, wenn jemand sagen kann, zum Beispiel Braunimmobilien, würde ich jetzt sagen, könntest du mal jünger. So, könntest du mal jüngere so sagen, hi, hier bin ich.
Ja, es ist auch wichtig, mal was irgendwie anders und modern und neu zu denken und zu machen.
Ja,
also genau. Gerade auch in meiner Branche, viele ist es immer so, ja, der Immobilienmakler ist irgendein älterer Herr, der diese Immobilie zeigt. Und das bedarf auch bei mir echt viel Aufklärungsarbeit erstmal, dass ich jung bin und so eine Firma jetzt leite und gerade auf Rügen sind ja doch auch viele ältere Herrschaften, die bei uns was kaufen. Und mit denen muss ich erstmal wirklich viel erzählen, was mir auch total viel Spaß macht. Ne? Mhm. Weil viele kannten mein Papa eben auch und finde es schön, dass ich es jetzt weitermache. Mhm. Aber da muss man wirklich erstmal kommunizieren und sagen, hey, ich mache das jetzt, aber ich mache es auch auf meine Art und Weise. Und das finden die auch gut. Aber das muss man wirklich auch erstmal in die Köpfe der Leute reinbringen.
Ne? Weil weil du jung bist und das natürlich ist aber auch interessant, oder? Gab es ja schon immer. Also irgendjemand hat doch immer irgendwie eine Firma von irgendjemandem entweder übernommen oder gekauft oder neu gegründet und dass man dann irgendwie so, aber klar, man hat immer das Gefühl, wenn man in der Situation ist, man muss sich beweisen, man muss es erklären.
Aber hinter jeder Firma steht halt eine Person. Und dadurch ist es halt, glaube ich, dann auch die Schwierigkeit, halt, wenn man gerade auch ein Unternehmen übernimmt, ne, dass dann sozusagen nicht die Menschen die Person sehen, sondern die Firma. Sozusagen. Ja, ne? Das sind ja zwei Komponente, die ja halt irgendwie auch total zusammenspielen.
Auf jeden Fall. Die Frage war auch bei uns, wie sichtbar ist man? Also das ist ja heute durch die sozialen Medien ist das ja nochmal, das war ja bei meinen Eltern gar nicht so. Da war man ja happy, wenn man in der Zeitung stattgefunden hat oder im Fernsehen sein durfte. Das war ja dann so die großen Sachen und da kannten dich ja dann gleich ganz, ganz viele. Vorausgesetzt, man hat es gesehen, aber damals hat man ja noch mehr Fernsehen geguckt. Also das muss man ja auch mal so sagen. Und heute ist das natürlich, du kannst ja sofort via Social Media, du bist ja da. Ne? Ist ja nur eine Frage, wann gehst du online? Ich glaube, im Immobilienbereich finde ich es gerade interessant, weil Netflix, Selling Sunset und so, da sieht man so viele. Aber das ist ja auch ein so, wo man denkt, so, oh Gott, Immobilienmakler, eine Schlammgrube, wie die eine dann.
Das sind die klassischen Klischees.
Ja, die Girls sind alle bis hoch in Gucci und Prada gekleidet mit den teuersten und fahren in Maserati und sehen aus wie so. Also das ist natürlich so, das ist ja dann so. Oder zum Beispiel früher immer so Engel und Völker, so, oh Gott, die klauen mir die Provisionen. Das sind die ein bisschen snobby sind und so von oben herab. Das ist ja auch für viele.
Aber auch da ist es dann nochmal geil, halt, mit diesen Klischees zu brechen.
Auf jeden Fall.
Also, das finde ich auch so wichtig, also, weil da muss irgendwie auch mal so ein Umdenken herrschen. Und sowohl bei mir in der Branche als auch bei Franzi finde ich es total cool, dass da auch, dass wir da auch ein bisschen was irgendwie bewirken und mal anstoßen, dass da neuer und frischer Wind eben reinkommt. Und so wird es bei dir eben auch sein, ne? Also so ein bisschen auch in Richtung Social Media eben zu machen und präsent zu sein und so, das gehört einfach heute auch dazu. Und glaube ich, viele Leute nehmen das ja auch positiv wahr und nutzen so eine Möglichkeit noch total gerne.
Also bei mir wird regelmäßig die Kinnlatte fällt runter. Ne? Wenn ich sage, was ich mache, Bestatterinnen, das ist mal erstmal so. Heute war ich auch wieder beim BNI in Greifswald am Freitag beim Frühstück und dann war erstmal, weil ja keiner wusste, wer ich bin, ich war auch ein Gast. Mhm. Und dann war ich bin Bestatterin und dann war erstmal der Mund bei den meisten immer erstmal unten. Und dann habe ich gesagt, gut, ihr könnt jetzt wieder die Kinnlatte auch wieder nach oben stellen, habe ich auch wirklich so gesagt und wir können auch wieder lächeln. Ne? Das ist natürlich kein schönes Thema, aber das muss ja trotzdem irgendwie auch besprochen werden. Genau, das ist halt immer. Deswegen halt, auch wenn ich im privaten Bereich unterwegs bin, dann sage ich auch oft nicht, ich bin Bestatterin, sondern ich bin Eventmanagerin, weil das dann halt einfach erstmal so ein bisschen aufbricht. Ne? Es kommt dann irgendwann auch dann irgendwie zum Thema, wenn ich es dann einfach sagen möchte. Man möchte ja auch nicht gleich mal mit jedem in die, aber ich sage dann mal, ich bin Eventmanagerin.
Das ist aber auch cool, weil eigentlich stimmt das.
Ja, genau.
Also im weitesten Sinne ist es ja so. Geil.
Man muss es ja auch
nicht. Ja,
das ist immer negativ behaftete bei dem Thema, finde ich aber auch nicht. Also warum? Ja.
Ne? Nein, das gehört doch zum Leben dazu.
Es ist so.
Also Sterben gehört zum Leben dazu und wir möchten doch alle in Würde gehen, finde ich eigentlich total schön, dass es dann halt eben nicht so ein, ich sag mal so ein Trutsch, also da hat man ja auch Vorurteile. Also wie bei uns, da sitzt man auch da und sagt so, oh ja, Theater, die Besetzungscouch, Filmszene, ganz schlimm, ne? So sexistisch, diskriminierend. Ist es bestimmt auch ganz oft. Und da versucht man, was anders zu machen oder auch im Miteinander. Das kommuniziert sich vielleicht auch nicht immer so nach außen, aber ich versuche es definitiv anders und zu machen. Aber klar, diese Bilder, die man im Kopf hat, ne, diese alteingesessenen Bilder zu brechen, diese Stereotypen, und das ist schwierig. Deswegen finde ich Eventmanagerin großartig.
Ja. Die Mädels, die auch bei uns reiten, aber da kommt ganz oft, dass die wirklich sagen, dass Störtebeker wie eine große Familie ist. Also das muss ich auch nochmal sagen, weil das hast du ja heute öfters schon, dieses Wort Familie in meinen Mund genommen, das Unternehmen, Familien. Unternehmen, genau, und das muss ich auch wirklich so weiterspiegeln, dass wenn du mit Welten sprichst, die auch wirklich vor Ort sind, dass die sagen, das fühlt sich immer wie eine große Familie an.
Das ist total schön.
Ja.
Das ist total schön. Das ist aber halt eben auch eine Sache dabei, die ich ganz niedlich finde, weil man hat, am Anfang habe ich immer gedacht, oh, das muss immer alles ganz, ganz liebevoll stattfinden, aber man darf auch ein bisschen erziehen. Also das muss man auch mal ganz ehrlich sagen, weil manche von den Girls, die ja bald reiten oder die werden ja auch groß, und dann merkt man natürlich auch, manchmal muss man dann sagen, so, jetzt bist du Teenie, jetzt flippst du hier mal ein bisschen, also Pünktlichkeit und guck mal Verlässlichkeit und schnatter mal hier nicht rum, sondern guck doch mal oder räumt mal eure Sachen weg, also trag den Helm bitte. Das sind so Sachen, aber das funktioniert ganz gut. Ich glaube auch immer, dass wenn jemand nicht passt, dann passt er nicht. Also ich glaube, das ist auch immer so eine Struktur, wo man merkt, alle möchten miteinander. Man verbringt ja viel Zeit miteinander. Und wenn man dann nicht zueinander passt, ist das auch irgendwie unangenehm. Aber ich finde es schön. Ich hatte letzten Sommer eine Truppe von, die nennt sich Sturdy Alumni. Und das war so die Zeit, als ich auch Kind war. Und die haben sich getroffen. Und jetzt halt ganz niedlich, jetzt kommen die mit ihren Partnern das und so mit den Kindern.
Wie so ein wie sagt man?
Ja, Klassentreffen.
Klassentreffen,
genau.
Danke.
Und die waren halt ganz eng miteinander. Also die haben in der Zeit, ich glaube, die haben mehrere Jahre zusammen Störti als Kleinersteller mitgemacht. Und die sind alle miteinander verbunden geblieben. Manche sind noch hier, manche sind weggezogen und die treffen sich jährlich bei uns.
Aber wie cool. Das ist
total cool. Ja. Und letztes Jahr durfte ich eine Führung geben, war ganz niedlich, dann alle so zu sehen. Und ja, ich sag mal, der eine hat schon mal 2-5 getankt, ne? Ich war schon ein bisschen lockerer unterwegs und die Kiddies rannten auf der Bühne rum und dann konnte man so über alte Zeiten philosophieren. Und ja, klar, da waren die 14, 15. So, und
das
jetzt
ist
auf
wie
einmal,
so ein Flashback.
Ja. Ja, total. Also das ist schon ganz süß.
Genau, das habe ich ja auch gesagt. Mein Mann, also der Steffen, der hat ja auch bei euch 13 Jahre, glaube ich, mitgespielt. Und der würde heute auch noch mitspielen, wenn er nicht selber eine Familie gegründet hätte.
Ja, aber Steffen war immer, dein Mann ist wirklich ein krasses Eisen.
Also, eigentlich hat er immer gedacht, er würde vielleicht mal irgendwann den Störtebäcker spielen, aber leider.
Da hat er keine Stoppspielausbildung.
Nein.
Hätte er mal machen müssen. Die langen Haare haben auch gefehlt.
Genau.
So. Aber nein, dafür aber ist er geritten wie der Teufel.
Und er sagt es immer wieder, wenn er das heute noch von spricht, er war nicht einen Tag, hat er gefehlt oder nicht einen Tag krank. Er war immer da.
Er war immer da, ja.
Wirklich.
Kurz vor knapp, ganz schön vergessen. Immer so auf der letzten Tute. Und dann saß er immer, als Handys dann ja richtig populär waren und jeder eins hatte, war dein Mann der Erste. Also das ist auch so geschäftsmäßig, war dein Mann immer auf Trab und immer hinterher. Und hat immer angenommen. Ich muss sagen, ist ja nicht, nee, du, das Geld, die Kostümnummer, das muss stattfinden. Fand ich immer, dachte ich immer so, krass, ja, aber hat sich immer gekümmert und Organisation und immer dann zwischen den Pausen, wenn er hinten beim Auftritt war, immer noch am Tickern. Da hat sich eben gerade noch einer gemeldet.
Er wurde auch schon mal durchgerufen dann.
So. Ja, Steffen Mark, bitte. Ja, Steffen Mark, bitte jetzt hier. Ja, aber er kam immer, hat schnell sein Perso reingeschaufelt, ist dann losgerannt im Grundkostüm und dann ging auf die Bühne. Aber das ist ja, so war er halt. Also das, dafür haben wir ihn auch alle gemocht. Wir wussten ja immer, er ist da. Irgendwo wird er schon sein. Wir wussten, wenn es 8 ist und der Gong ertönt, er sitzt auf dem Pferd. Alle
genau.
Ja.
Das hat aber das ist doch cool, wenn man so Verlass auf solche Leute hat und die dann auch so lange das mit einem machen. Irgendwie,
ne? Ja,
und
das
sich dann jetzt auch immer noch wieder trifft wahrscheinlich.
Ja, ich habe Steffen ganz lange nicht gesehen. Zum Weihnachtsmarkt war da, weil ihr wart ja auch vertreten und das fand ich dann schön. Auf einmal stand er dann vor uns und dann fand ich es aber auch wieder total niedlich, dass dann die Steffi Krüger kannte. So, und der Steffi Krüger ist ja jetzt seit Juni bei mir im Unternehmen. Und
ach, noch ganz frisch, ja?
Ja, wir kennen uns schon länger. Okay. Also wir arbeiten, haben 4 Jahre immer wieder durch AP zusammengearbeitet. Da war sie ja 20 Jahre. Und dann kannten wir uns schon, hat sich das jetzt dieses Jahr so ergeben. Und ich bin total glücklich. Also ich kann mich wirklich glücklich schätzen, sie an Bord zu haben. Das ist ein wirklicher Zugewinn für mich, firmentechnologisch. Oh, die Zeit wird gestoppt. Und das ist sehr schön. Und als wir dann im Prinzip dann auf einmal beim Weihnachtsmarkt standen und dann Steffen da stand und ich dann merkte, man kennt sich. Also zum Beispiel bin ich da auch ein bisschen raus, einfach durch die Internatszeit. Ich bin in der 7. Klasse von der Insel gegangen und bin ja erst Ende 4. Klasse hergekommen. Also ich hatte ja so 3 Jahre als Kind. Also meine Wurzeln auch mit anderen Menschen sind gar nicht so. Also ich glaube, mich kennen viele oder so optisch. Aber so kennen, also so Anschluss habe ich eigentlich relativ wenig. Ich gehöre zu keinen Gruppen so richtig dazu. Ich kann jetzt nicht sagen, das ist jetzt hier meine Zumba-Truppe oder das ist meine Reittruppe. Da bin ich so raus. Es ist so ein bisschen, als wäre man neu. Und deswegen ist es umso schöner zu sehen, wie lange Menschen sich so gegenseitig begleiten und halt eben kennen. Das ist schon so in einer gewissen Altersriege, in der wir uns jetzt befinden, irgendwie schon ganz interessant. Alle sind irgendwie connected oder das ist dann die große Schwester, der kleine Bruder. Also das geht schon, ist schon ganz cool. Macht Spaß. Auf jeden Fall.
Ja, es hat auf jeden Fall Wiederholungsbedarf, denke ich.
Auf jeden Fall.
Genau. Also es war auf jeden Fall ein mega Gespräch. Ich bedanke mich ganz doll für deine Ehrlichkeit.
Das ist schon vorbei? Oh Gott. Ging ja ganz schnell mit euch. Ja.
Zeit geht immer so schnell rum. Aber ja, spannende Insights auf jeden Fall in deine Geschichte, in deine persönliche und auch in deine Unternehmensgeschichte. Also, aber du musst mir jetzt auch mal verraten,
ja,
wir haben die ganze Zeit von deiner Firmenfamilie gesprochen. Wie groß ist denn jetzt eure Firmenfamilie aktuell?
Ich glaube, wir sind gerade so bei 45 Personen. Und im Sommer wachsen wir dann an auf knapp 400.
So.
Also das sind dann einige mehr. Wir haben jetzt alleine dann, ich glaube, 160 Kleindarsteller, dann kommen nochmal 100 im Catering dazu. Dann kommen die ganzen Telefonisten, Kassierer, die Securities sind ausgeklammert, ist eine Fremdfirma, aber die kommen ja auch noch mit drauf. Die Schauspieler, die Reiter, die Stuntleute, Make-up, Kostüm wächst ja immer an. Ja. Und dann natürlich noch die ganzen Gewerke hinter den Kulissen, also vom Pyrotechniker, Adler etc. Und auch die Verkäuferin in der Boutique. Also das sind ganz schön viele.
Ja. Logistischer Aufwand auf jeden Fall.
Genau, genau. Dann schrumpfen wir immer auf unser Bau- und Büroteam zurück und dann sind wir immer ein paar weniger. Genau, aber dann, wir halten immer so die Stange, müssen ja alles vorbereiten für das ganze Jahr. Das heißt, 4 Monate ist ja wirklich intensiv Vorbereitung und Saison. Und dann der Rest des Jahres ist ja dann Abbau, Umbau, Vorbereitung. Mhm. Weil viele fragen dann immer nach der Saison so, na und, kannst du dich jetzt ein bisschen entspannen? Und man sitzt so da und sagt so, nee, nach den Spielen ist vor den Spielen. Ja. Also das ist tatsächlich dann so.
Ja, der steckt jetzt auch mittendrin schon wieder, ne?
Ja, naja, jetzt Vollgalopp, jetzt rennt die Zeit. Ich krieg schon Panik, weil es gibt jetzt 14 Tage Winterferien, wo ich dann sage, oh Gott. Also zum Beispiel ist auch ein Punkt, können wir gar nicht wegfahren. Mhm. Also jetzt wird so viel angeschoben. Da versucht man natürlich in so Zeitslots zu planen und zu sagen, okay, mit der Maus macht man das und dann macht man vielleicht ein Wochenende oder ein paar Tage, aber jetzt irgendwie 14 Tage wegfliegen und die Seele baumeln lassen.
Schwierig.
Nein, einfach nur nein. Leider nein. Einfach nur nein. So, weil das ist auch dumm, man kann nicht irgendwo hinfahren und sagen, oh, jetzt haben wir eine riesengroße Zeitverschiebung. Das ist halt einfach blöd. Also das ist...
Nee. Nimmst du dir aber auch mal so eine Woche Auszeit komplett?
Habe ich lange nicht gemacht. Meistens dann immer so krankheitsbedingt, weil der Körper dann... Der Körper sagt nein. Mein Körper hat an Weihnachten gesagt, nach unserer Weihnachtsfeier, wir sind nach Hause gefahren. Ja. Ich habe auf der Fahrt nach Hause gemerkt, so, das war's jetzt. Genau. Also da habe ich gemerkt, die Stimmbänder, der Hals war rau. Und ich dachte, war ich so laut? Nee. Hast du mehr gequasselt als sonst? Nee. Und da war ich tatsächlich dann einfach am nächsten Tag gleich... Der Hals war dick, die Nase zu und dann saß man da und dachte, okay, jetzt hat der Körper einfach... Und da habe ich mir dann mal gesagt, ja, jetzt hörst du mal drauf und schläfst nur und machst wirklich mal gar nichts und es war gut. Aber klar, man sollte auf jeden Fall, ich mag das Wort müssen nicht, aber darauf achten, dass man sich die Auszeit nimmt. Über kurz oder lang kommt es zurück. Also irgendwann mal streckt der Körper. Und ich glaube, keiner von uns möchte an einem Herzinfarkt irgendwie dann oder irgendeinen so Bypass kriegen oder.
Genau.
So. Also da gehört ganz viel dazu. Und ich glaube, das ist ja auch in so einem Selbstoptimierungswahn gerade. Ne? Das ist so diese Work-Life-Balance. Ich bin da nicht ganz Gen Z-tauglich.
Ja.
So, das ist so. Und mich befriedigt halt Arbeit auch. Mich macht das glücklich. Mhm. Und mir fehlt die Interaktion auch. Und ich komme gerne vorwärts. Also ich brauche das.
Ja.
Aber es ist auch schön. Und ich glaube nur, dass wir auch so schön wohnen und auf so einer Insel leben, dass man sagt, Mensch, ich habe eigentlich vor der Haustür, ich habe Strand, ich habe Natur. Was soll ich jetzt irgendwie ins Erzgebirge fahren? Ist bestimmt auch schön. Und da habe ich dann halt Berge. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mich so eine Stunde ans Wasser setze, das
ist manchmal mehr Erholung.
Ja, vor allen Dingen, weil ich dann weiß, ich habe nicht den Druck, Koffer packen, Auto fahren. Alleine der Gedanke an Flughafen, einchecken, Gepäck checken, sich vielleicht auf dem Flug irgendwie dann doch nochmal irgendeine Erkältung durch die Klimaanlage, Corona, keine Ahnung, irgendwas zu ziehen, da habe ich gar keine Lust drauf. Also das ist, finde ich, als extrem anstrengend, dann sich dort in dem neuen Land eventuell irgendwie zurechtzufinden. Also ich habe den Traum Dubai. Mein Mann findet das ganz schrecklich. Ich sitze da und
sage, kann ich nur empfehlen.
Ja, siehst du? Weil ich finde, es ist so Plastik, das muss ich irgendwann mal erlebt haben. Das muss so ein kultureller Clash sein.
Absolut kultureller Schock.
Ja,
aber
bestimmt.
Man muss es gesehen haben.
Ja, ich war auch schon einmal da, aber für mich ist so einmal da gewesen.
Und reicht. Ja.
Ich bin dann auch so abgehakt. Ne?
Ja, Freunde von mir sagen, es ist total geil. Die würden da immer hinfahren, finden es auch mega sicher und auch für die Kids. Und alles, was man jetzt so sieht, und das ist ja auch so viel über Social Media, wo man sagt, viele wandern ja aus und gehen gucken. Und natürlich ist es auch Man sieht ja die guten Dinge und das Gestellte so, aber...
Eine Frage muss ich aber noch fragen. Seid ihr auch viel in Ungarn? Also bei der Papa?
Nein. Nee. Okay. Nein, also ich glaube, unsere Tochter, momentan ist der Kontakt zur Schwiegermutter, also zu seiner Mama, nicht so gut gerade. Aber das ist, also Ungarn auf jeden Fall ist ein sehr schönes Land. Ich mag die Menschen unglaublich gern. Die Küche ist wahnsinnig toll. Ich finde es auch wunderschön. Da ist ja eine ganze Altbauten, der passt. Also das muss man unbedingt gesehen haben. Budapest ist...
auch viel im Balaton
immer. Ja, ne? Man durfte
schön
ja.
Schön flach rein, ne?
Das ja, war, ja, ja. Man durfte,
genau,
ja.
Genau, da ist das Auto hingefahren nach Ungarn.
Da ist das Auto hingefahren, ja. Aber es ist auch einfach die Küche, das ja. ist so, da, das ist auch so meins. Ne? Meine Oma ist aus Böhmen und das war so böhmische Küche und da finde ich mich ganz doll wieder. Und die Herzlichkeit ist schon... Ja. Von der Struktur halt anders, stellenweise abenteuerlich, wie die Straßen sind. Also so, wenn man dann so in die Schicke, zum Beispiel ja. immobilienmäßig, ja. so schicke Villengegend und dann denkst du, die Straße ist irgendwie so, keine Ahnung, Kosovo-Gebiet. Jetzt mal immer völlig übertrieben, Schlagloch oder nicht fertig gemacht. Oder da gehen, auf einmal die Straßen, wo du denkst, du bist im Gebirge. Und dann ist das eben auf der
Bruderseite. Aber es hat auch seinen Charme.
Voll, auf jeden Fall. Aber voll. Ganz ehrlich, bei der Einsteigung habe ich immer gedacht, so, oh Gott, ich könnte jetzt nicht zu meiner Schwiegermutter ins Haus fahren. Also den Berg fahre ich nicht hoch. So, wenn aber nur die Panik, oh Gott, wenn mir da einer entgegenkommt. Ja, also voll hochrauschen könnte, aber es ist ja, so eine normale Straße halt. Und wahrscheinlich ich weiß nicht, die Steigung, ob die in Deutschland erlaubt wäre, also keine Ahnung, aber sie ist da. Also das war schon irgendwie spannend, aber nein, Essen, Kultur, Menschen, total schön und unsere Tochter ist sehr interessiert, die möchte gucken und ich glaube, jetzt kriegt sie das auch mit, dass man einfach sagen kann, wir waren schon mit ihr da, aber müssen wir jetzt mal wieder machen, mal so gucken gehen. Ja.
Cool. Ja, cool.
Ja, also auf jeden Fall nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an dich, ne?
Ja, das muss ich wirklich sagen.
Ich würde gerne noch viele weitere Stunden mit dir jetzt plauschen, weil ich habe noch so viele Fragen, deswegen habe ich ja gesagt, wir müssen das irgendwann definitiv wiederholen.
Sehr, sehr gerne. Wenn ihr Lust habt, immer sehr gerne.